Ja, ich bin Gott dankbar dafür, dass ich Eltern gehabt oder dass ich Eltern habe, die mir ihren Glauben vorgelebt haben und für mich auch immer wieder regelmäßig beten. Und ich bin auch dankbar für all die Männer und Frauen Gottes, die mich in verschiedenen Punkten in meinem Glaubensleben und in meiner Entwicklung meines geistlichen Dienstes mich ermutigt haben. Für meine Jugendleiter, die in meiner Jugendzeit mir einfach vorgelebt haben, wie man als Christ lebt. Oder später auch an der Bibelschule, meine Bibelschullehrer und Lehrerinnen, die mir das Wort Gottes lieb gemacht haben und gezeigt haben, was darin steht und wie man es verstehen kann und wie man es dann auch in die Praxis umsetzt. Dafür bin ich dankbar. Anfang Mai habe ich eine Predigtreihe angefangen, Glauben zu Hause leben, gestartet. Mal bitte die Folie. Und in der ersten Predigtreihe ging es darum, unsere Häuser zu erneuern. Und ich habe darüber gesprochen, dass wir als Singles, als Ehepaare, als Familie eine Entscheidung treffen müssen für Gott, dass wir für Gott leben wollen und dass wir ihm dienen wollen. Und das ist erstmal die Grundvoraussetzung. Und in einer weiteren Predigt habe ich dann darüber gesprochen, die Erneuerung der Familie. Wenn dann die Zeit kommt, wo Familie gegründet wird oder wo du auch aus einer Familie kommst, wie Erneuerung aussehen kann, nämlich indem ich mich darin übe, mein Glauben im Alltag, dort, wo Gott mich hingestellt hat, in meiner Familie, in meinem Umfeld, auf meiner Arbeit, den Glauben zu leben. Darüber habe ich letzte Woche gesprochen. Und heute soll es gehen um die Erneuerung der erweiterten Familie. Die erweiterte Familie, das sind alle Christen weltweit, die sich zur Gemeinde Jesu zählen. Und wir wollen uns heute in der Bibel anschauen, was unser Beitrag ist als Christen, um auch unsere nachfolgende oder auch nächste Generation zu prägen und im Glauben zu fördern. Denn Gott hat uns nicht geschaffen, damit wir unser Christsein für uns alleine leben, dass wir in geistlicher Isolation leben. Jetzt habe ich Gott, jetzt bin ich gerettet, jetzt komme ich im Himmel und alles ist gut, das geht mir richtig gut. Nein, Gott hat uns auch in eine Ortsgemeinde, wie vielleicht hier die FEG Cannan oder eine andere, wo du hingehst, hineingestellt, um uns gegenseitig zu ermutigen, füreinander da zu sein und im Glauben voranzubringen. Und so möchten wir auch euch, beide Familien, Lotz und auch Van der Möllen, in gewisser Maßen unsere Verantwortung wahrnehmen, indem wir darauf achten, dass auch eure Kinder von uns geprägt werden, positiv geprägt werden. Wir wollen uns sorgen um ihr geistliches Wohl, dass wir für sie da sind, indem wir für sie beten, indem wir ein Kinderprogramm am Sonntag und unterhalb der Woche anbieten, wo sie hingehen können, wo sie biblische Geschichten hören, dass sie hören, wer Jesus ist und was Jesus für sie getan hat und dass wir auch als Gemeindefamilie ihnen freundlich begegnen, das Gespräch mit ihnen suchen, sie wertschätzen und annehmen, wie sie sind. Dafür wollen wir Sorge tragen. Und uns als Gemeindeleitung ist es auch wichtig, dass wir immer wieder für unsere Kinder beten, dafür, dass sie Jesus kennenlernen, dass sie im Glauben wachsen, dass sie begeistert hier zu unserer Gemeinde kommen, dass sie einmal mitarbeiten können und ihre Gaben ja neu herausfinden können, dass sie neu in den Gaben hineinwachsen dürfen und dass sie auch dann Jesus nachfolgen. Und ich mal bitte die nächste Folie zeigen. Ich glaube, dass diese Kombination Gemeinde und Familie, dass da eine starke Kombination gibt. Wenn beide zusammen miteinander arbeiten, aufeinander achten und füreinander da sind, dann kann da Großes draus entstehen und erwachsen. Dann gibt es da eine Überschneidung, die orange wird, dass man da zum Segen wird. Die Familien, Ehepaare, Singles für die Gemeinde und die Gemeinde umgekehrt für die anderen. Wie ist es möglich, dass wir auch der nächsten Generation, unseren Kindern und Jugendlichen, den Glauben weitergeben können, dass sie Jesus kennenlernen? Wie schon erwähnt, beten. Wir können ihn von Jesus erzählen. Wir können ihn die Bibel nahebringen. Wir können von dieser guten, genialen und frohmachten Botschaft Gottes weitergeben und es ihnen immer wieder nahebringen und sie darauf hinweisen. Aber schauen wir noch mal kurz auf eine Statistik, eine Umfrage, die schon etwas älter ist aus Amerika, wo zeigt, wer eigentlich auch am meisten und den stärksten Einfluss auf unsere Kinder und Jugendlichen hat. Mal bitte die nächste Folie. Hier sieht man, dass gerade auch zu Hause die Mütter und Väter gefragt sind, ihren Glauben zu leben und dass sie Einfluss haben. In erster Linie prägen also nicht nur Programme von Gemeinden oder auch andere Angebote, sondern es sind die Beziehungen. Menschen aus Fleisch und Blut. Beziehungen haben auch in meinem Leben die größten Einflüsse auf meine Prägung und auf mein Verhalten. Von daher brauchen Kinder Eltern, die sie positiv geistlich voranbringen und prägen. Aber nicht nur die Eltern. Die Kinder brauchen auch später weitere Bezugspersonen, nämlich die erweiterte Familie, die Gemeindefamilie, die ihnen auch Vorbilder sind und ihnen weiterhelfen. Und genau um diese erweiterte Familie, um die Gemeindefamilie soll es heute gehen. Wir brauchen, glaube ich, mehr und mehr auch geistliche Väter und Mütter. Und ein Beispiel gibt uns die Bibel, was ich mit euch anschauen will, nämlich die Beziehung zwischen dem Apostel Paulus und Timotheus. Ich möchte damit heute Morgen ein bisschen einsteigen, in den ersten und zweiten Brief hineinzuschauen, zu gucken, was können wir von dieser Beziehung, dieser Mentorenbeziehung von Paulus und Timotheus lernen. Und ich glaube, dass davon nicht nur die Jugendlichen oder auch die Kinder profitieren, sondern auch wir Erwachsene. Wir alle brauchen einander, wir alle brauchen die Gemeindefamilie. Schauen wir auf Timotheus und Paulus, auf dessen Beziehung. Timotheus stammte aus Lystra, das liegt in der heutigen Türkei. Er war griechischer Herkunft und Paulus war auf der ersten Missionsreise unter anderem auch in Lystra gelandet. Und durch seine Predigten und seinen Lebenswandel war der Timotheus so davon beeindruckt, dass er aufgrund dieses Anlasses sich hin für Jesus Christus entschieden hat. Und als Paulus ihn dort in Lystra mitbekommen hat, wie er lebt und wie er sich auch für Jesus entschieden hat, hat er ihn gefragt, ob er ihn nicht auf seinen Reisen, Missionsreisen begleiten möchte. Und das hat er auch gern gemacht. Er ist über 15 Jahre mit ihm dann durch die Länder gezogen. Er wurde zum Schüler, Freund und auch Mitarbeiter des Paulus. Und er wirkte mit ihm bis hin nach Europa und Kleinasien und wurde zum Segen für viele. Als Paulus nun den letzten Brief an den Timotheus schrieb, den zweiten Timotheusbrief, da saß er im Gefängnis in Rom. Er war verurteilt. Es war klar, dass er wahrscheinlich in weniger Zeit hingerichtet werden wird. Und in diesen letzten Tagen schrieb er einen letzten Brief an seinen Begleiter, an seinen Freund Timotheus. Und er freute sich über seine positive Entwicklung und sein Gottvertrauen. Und er freute sich darüber, dass er eine Mutter und eine Großmutter hatte, die an Gott glaubten, die Christin waren und ihm den Glauben nahegebracht haben. Und mal bitte die nächste Folie, da schreibt er dann in 2. Timotheus 1, Vers 5, ich weiß, dass du dem Herrn aufrichtig vertraust, denn du hast den Glauben deiner Mutter Eunike und deiner Großmutter Louise. Da waren also zwei aus der Familie, die an Gott glaubten und die ihn da geprägt haben. Von dem Vater wissen wir nicht, vermutlich war er Heide und hatte keine Beziehung zu Jesus Christus oder keine Entscheidung für Christus getroffen, aber er hatte die Mutter und die Großmutter, die ihm den Glauben vorgelebt haben. Und hinzu kam noch nun Paulus als ein erweitertes Familienmitglied, was zum Mentor und Förderer für ihn wurde. Paulus war damals 50, 60 Jahre alt, war Single, hatte keine eigenen Kinder daher und keine Enkelkinder. Und er übernahm die Rolle dieses erweiterten Familienmitglieds für Timotheus. Er wurde für ihn wie eine Art Mentor. Vielleicht hat er auch die Rolle des vielleicht abwesenden Vaters oder auch Großvaters übernommen. Darüber sagt die Bibel aber nichts. Und so schreibt er hier in seinem Brief, ich schreibe diesen Brief an dich, Timotheus, der durch den Glauben wie ein eigenes Kind für mich ist. Paulus hat ihn wie sein eigenes geistliches Kind angenommen. Paulus war, wie gesagt, schon 50 bis 60 Jahre alt und wurde zu seinem geistlichen Vater für den jungen Timotheus. Und Gott gebrauchte Paulus, um diesen Timotheus zu einem geistlichen Leiter zu fördern und aufzubauen. Und Timotheus wurde zugerüstet und gefördert und ermutigt und konnte so ein gottgefälliges Leben führen. Vielleicht bist du inzwischen auch in dem Alter von Paulus. Vielleicht bist du eine Großmutter, Großvater und deine Enkel wohnen nicht in der Umgebung. Es gibt hier auch in der Gemeinde einige Kinder, die keine Großeltern mehr haben oder keine Großeltern in der Nähe haben, die sich über Freunde, über geistliche Großväter und Mütter freuen würden. Und ich glaube, dass wir alle in unserem Leben Förderer, Ermutiger und Ratgeber brauchen. Und ich glaube auch, dass jeder den Entschluss für sich treffen kann, ein Mentor oder Begleiter, Förderer für andere zu sein. Und es ist ganz egal, in was für einer Rolle du gerade bist. Ob du Elternteil, Großvater, Großmutter, ob du Tante, Onkel oder Freund bist. Du kannst ein Förderer, ein Begleiter für andere werden. Und eine Förderin aus unserer Gemeinde habe ich gefragt, ob sie uns kurz mal sagen kann, wie sie das lebt. Sie ist eine Mutter, sie ist eine Großmutter. Sie war auch 60 Jahre alt wie Paulus schon gewesen. Und sie hat auch Enkelkinder. Sie hat Enkelkinder hier in Deutschland und Amerika. Und ihr ist es wichtig, da auch ihren Glauben vorzuleben. Aber nicht nur ihren Enkelkindern, sondern darüber auch hinaus anderen Menschen auf den Glauben an Jesus hinzuweisen. Und Eva, ich möchte dich mal kurz nach vorne bitten, dass du uns mal berichtest, wie du ganz praktisch ja, deinen Enkelkindern deinen Glauben vorlebst oder zeigst, wie das aussieht, wie ich mir das vorstellen kann und wie du auch andere prägst im Glauben.
Als erstes, denke ich, ist mal ganz wichtig, überhaupt für jeden von uns authentisch zu leben. Und ich habe Enkelkinder, deren Eltern gläubig sind und ich habe Enkelkinder, deren Eltern nicht glauben. Das ist auch nochmal ein Unterschied. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir auch Zeit mit unserer Familie, mit unseren Kindern verbringen und sie dadurch auch oder ihnen dadurch auch die Liebe Gottes zeigen können. Ich habe Möglichkeiten, mit ihnen über vieles zu sprechen. Ich habe Möglichkeiten, ihnen Bücher zu lesen, wenn sie klein sind. Ich habe Kontakte, die einfach wichtig sind, indem ich mit ihnen Zeit verbringe. Und das ist eben auch wichtig zu wissen, wo sie stehen. Und wenn ich mit ihnen keine Zeit verbringe, weiß ich nicht, wo sie stehen. Und ich kann nur jedem raten, der Mutter, Vater, Großvater oder überhaupt in der Gemeinde, wertvolle Zeit miteinander zu verbringen, ist wichtiger als Geschenke.
Ja, danke. Welchen Stellenwert hat auch das Gebet für dich, wenn du jetzt an deine Enkelkinder oder auch an andere Leute in der Gemeinde denkst, mit denen du unterwegs bist? Wie sieht es konkret aus?
Also das Gebet ist für mich eine ganz wichtige Sache, die eine große Priorität bei mir hat. Und ich lerne immer mehr oder bin bereit, immer mehr zu lernen, betet ohne Unterlass, dass man wirklich in jeder Situation, ob ich spazieren gehe, ob ich arbeite, putze oder was ich auch mache, wirklich in dieser Gebetshaltung bin. Und dann zeigt mir Gott in ganz vielen kleinen Schritten, was ich zu tun habe. Zum Beispiel, wenn ich spazieren gehe und frage Gott, soll ich daher gehen, dann treffe ich jemanden, der ein Problem hat. Und das ist mir häufig so passiert. Oder ich soll jemanden anrufen zu Hause oder aus der Gemeinde anrufen. Oder ja, einfach in dieser lebendigen Verbindung zu leben.
Also vielen Dank für deinen kurzen Einblick, wie du deine Beziehung zu deiner Familie oder auch zu der Gemeindefamilie lebst. Und vielen Dank auch, dass du das machst. Wir danken dir dafür. Also, es gibt viele gute Möglichkeiten, in die Gemeindefamilie, aber auch in die eigene Familie zu investieren. Und ich möchte mit euch 4 kurze Schritte zu dieser Erneuerung der Gemeindefamilie anschauen, wie wir unsere nächste Generation prägen können. Und das Erste, was ich auch schon genannt habe, mal bitte die Folie, ist: sei ein geistlicher Mentor. Und was ist das? Was bedeutet das konkret? Ich habe mal die Definition hier mitgebracht. Da heißt es: ein Mentor im biblischen Sinne ist jemand, der eine enge Beziehung zu einem Schützling aufbaut und auf der Grundlage von Gemeinschaft, Vorbild, Rat, Ermutigung, Korrektur, praktischer Hilfe und Gebet seinen Schüler oder Mentee dahin bringt, ein tiefes Verständnis der göttlichen Wahrheit zu erlangen, ein gottgefälliges Leben zu führen und Gott wirksam zu dienen. Das hört sich jetzt nach einer großen, hohen Latte an, aber es ist nicht so hoch, wie man vielleicht manchmal denkt. Mentoren sind keine geistlichen Überflieger, die alles drauf haben oder alles können müssen. Mentoren sind diejenigen, die mit Jesus unterwegs sind und ihn lieben und das auch in ihrem Leben zeigen, wie das aussehen kann. Daher, wenn du mit Jesus Christus lebst und in diesem Sinne biblischer Mentor sein möchtest, dann ermutige ich dich dazu, das auch so umzusetzen. Sei dafür bereit, wenn dich eine jüngere Person anfragt, ob du Mentor für sie sein kannst, dass du darauf vorbereitet bist und dass du dir die Zeit dafür einräumst, mit ihm sich regelmäßig zu treffen, mit ihm zu reden, ihn zu begleiten, ihn zu stützen, zu fördern. Und wenn du vielleicht etwas jünger bist und dir eine Begleitung oder Unterstützung von jemandem wünschst, dann such dir doch vielleicht auch einen Mentor. Geh auf eine Person zu, die du schätzt, die du gut findest, die du positiv erlebt hast, die mit Jesus lebt. Frag sie, ob sie dich begleiten kann, ob sie dir helfen kann, ob sie dir Fragen beantworten kann über Gott und die Welt. Kümmere dich darum. Kümmere du dich persönlich darum und setze du auch da eine Priorität für diese Beziehung. Und man kann auch, glaube ich, beides gleichzeitig sein. Mentor zu sein und auch ein Mentor zu haben. Ich glaube, dass das sogar der beste Zustand ist, selbst begleitet zu werden und andere zu begleiten. Von daher, mein erster Punkt: sei ein Mentor oder such dir auch einen Mentor. Mein zweiter Punkt: mach das Gebet und die Bibel zum Fundament in deiner Beziehung, in deiner persönlichen Beziehung zu Jesus, aber auch zu deinen Begleitern und Förderern. Denn dein gelebter Glaube prägt dein Umfeld und er prägt auch dein eigenes Leben. Und es ist wichtig und hilfreich, dass wir unseren Glauben im Alltag leben. Denn es gibt immer mehr auch Kinder und Jugendliche, auch außerhalb der Gemeinde, die nicht das Vorrecht hatten, von ihren Eltern über den Glauben informiert worden zu sein. Die nicht in der Bibel eingewiesen worden sind oder denen die Bibel vorgelesen worden ist. Die nicht wissen, wie man sich an Jesus Christus orientiert. Die nicht wissen, wie man ein Gebetsleben, wie man mit Gott redet, gestalten kann. Wie man Gottes Wort lesen kann und verstehen kann. Wie das Wort Gottes zu einer Hilfe und Maßstab für das Leben werden kann. Paulus hat Timotheus als sein Schüler ihm Folgendes nahegebracht. Er hat ihn wissen lassen, dass er für ihn betet. So schreibt er in 2. Timotheus 1, Vers 3, ich danke Gott, dem ich mit einem reinen Gewissen diene, wie meine Vorfahren es taten, Nacht und Tag, denke ich in meinen Gebeten an dich. Er ließ es ihn wissen, dass er für ihn gebetet hat. Meine Frage auch immer wieder an uns: wissen das auch von uns, unsere Kinder, unsere Gemeindekinder, unsere Enkel, dass wir für sie beten? Denn ich glaube, es ist wichtig. Für mich war es damals wichtig zu wissen, dass meine inzwischen verstorbenen Großeltern regelmäßig, sogar tagtäglich für mich gebetet haben. Das haben sie mir gesagt. Sie haben gesagt: Timo, jeden Morgen vorm Frühstück beten wir für deine Eltern und auch für dich und für deine Geschwister. Und auch heute weiß ich, dass meine Eltern regelmäßig für meine Familie und mich beten. Und das ist für mich ein unheimliches Geschenk. Und gerade auch, wenn es vielleicht Schwierigkeiten in der Familie, in meinem Dienst oder auch in meinem Umfeld gibt, tut es gut zu wissen, dass da meine Eltern sind, die darum wissen und das Gott bringen im Gebet und für mich da einstehen. Es gibt mir eine Ruhe und Gelassenheit zu wissen, ja, da denkt jemand an mich, meine Eltern denken an mich. Paulus betete aber auch zusammen mit Timotheus. In vielen seiner Briefe können wir das immer wieder lesen, wo er mit seinen Mitarbeitern und mit Timotheus zusammen gebetet hat. Gebet war sozusagen die Grundlage auch der Beziehung zwischen Paulus und Timotheus. Und es war mehr als einfach nur etwas tun oder mehr als eine Routine. Gebet hatte einen festen Platz und Stellenwert in beider Leben. Doch der Glaube lebt nicht nur aus dem Gebet, sondern auch aus dem Bibellesen. Und auch das Wort Gottes nahm einen grundlegenden Platz in der Beziehung bei Timotheus und Paulus ein. Und ich habe dazu einen Text mitgebracht, den Paulus Timotheus geschrieben hat. In 2. Timotheus 3, 14 bis 17 schreibt er ihm: Du aber sollst dich treu an das halten, was ich dir gelehrt habe und was du gelernt und im Glauben angenommen hast. Denn du weißt, wer dich unterrichtet hat. Von Kindheit an bist du in der Heiligen Schrift unterwiesen worden. Und sie kann dich weise machen, die Rettung anzunehmen, die den Glauben an Jesus Christus schenkt. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist und uns erkennen lassen, wo wir Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Durch die Schrift bereitet Gott uns umfassend vor und rüstet uns aus für alles, was wir nach seinem Willen tun sollen. Geistliches Leben finden wir also in der Bibel, indem wir sie lesen. Lasst uns Förderer für junge Leute, für die nächste Generation werden, die ihnen zeigen, wie man zu Gott betet und wie man die Bibel liest. Mein dritter Punkt: Sei ein authentisches Vorbild. Das wichtigste Vorbild und das perfekte Vorbild ist natürlich schlussendlich Jesus Christus selbst. Ihn können wir in den Evangelium nachlesen, wer er ist und was er getan hat. Jesus Christus ist unser Herr und unser Retter. Und er ist das perfekte Vorbild, an dem wir uns am besten orientieren können. Aber darüber hinaus hat er uns auch Menschen in der Bibel, in der Kirchengeschichte und auch heute an die Seite gestellt oder gezeigt, an denen wir uns orientieren können. Und ein Vorbild für mich und für uns kann auch Paulus sein, der uns gezeigt hat, wie man sein Christsein auch im Alltag leben kann. Und es soll uns ein Ansporn sein, hier auch heute Morgen von Paulus zu lernen. Es soll uns nicht demotivieren, sondern ermutigen, herausfordern, sich bedingungslos Jesus Christus hinzugeben und ihm zu dienen und ihm die Ehre zu machen. Und ich glaube, dass wir mehr und mehr auch Vorbilder hier in unseren eigenen Reihen brauchen. In der Gemeinde, in der Familie. Menschen, denen wir nachfolgen können, an denen wir uns orientieren können. Und gute Vorbilder prägen unser Leben positiv. Von daher sollten Eltern gute Vorbilder für ihre Kinder sein. Denn wo sollten sie lernen, zum Beispiel Rücksicht zu nehmen, einander in dem Kontext freundlich zu begegnen, zu lernen, wenn man sich verletzt hat oder enttäuscht hat, auch zueinander zu verzeihen oder einander zu vergeben? Wo sollen sie das lernen, wenn nicht im engsten Kreise der Familie oder auch der erweiterten Familie? Ich glaube, dass junge Christen Vorbilder brauchen, die ihm vorleben, wie man einem unsichtbaren Gott Vertrauen und Glauben schenken kann. Aber auch die älteren Christen brauchen Vorbilder, die sie ermutigen. Andere Christen, die ihnen zeigen, wie man auch im hohen Alter mit Jesus unterwegs ist. Und auch diejenigen, die vielleicht Gott noch gar nicht kennengelernt haben oder noch gar nichts von Gott wissen, die brauchen uns als Christen als Vorbilder. Denn häufig sind wir der einzige Brief oder auch die einzige Bibel, sag ich mal, wie auch der Paulus davon spricht, die sie lesen. Aber auch wir als die gesamte Christenheit, wir Gemeinden Jesu Christi, wenn wir in Einheit leben, sind wir ein Vorbild für die Leute, die noch nicht an Gott glauben. Sie können daran etwas erkennen, wer wir sind, dass wir ein und denselben Gott haben, den wir dienen und den wir lieben. Und dass wir füreinander als erweiterte Gemeinde, Familie Gottes unterwegs sein wollen. Paulus war, wie gesagt, kein Übermensch. Er war ein Mensch wie du und ich. Er hatte auch Schwächen. Er hatte auch einen ähnlichen Hang, manchmal Fehler zu machen. Er hat auch gesündigt. Er hatte genauso Anfechtung und Versuchung wie wir auch in unserem Alltag. Doch er war sich dessen bewusst, wem er alles zu verdanken hatte. Und er war sich dessen bewusst, dass er alles von Gott durch Jesus Christus beschenkt bekommen hat. Und das bringt auch nochmal der nächste Bibelvers oder die nächsten Bibelverse, die er in 1. Timotheus geschrieben hat, zum Ausdruck. Die möchte ich euch gerne vorlesen. Da schreibt nämlich Paulus Timotheus: Wie dankbar bin ich Christus Jesus, unserem Herrn, der mich stark gemacht, als vertrauenswürdig erachtet und zu seinem Dienst berufen hat, obwohl ich ihn früher verachtet habe. Ich habe die Gläubigen verfolgt und ihnen geschadet, wo ich nur konnte. Doch Gott hatte Erbarmen mit mir, weil ich unwissend und in Unglauben handelte. Aber der Herr war mir freundlich und gnädig. Er hat mich erfüllt mit Glauben und mit der Liebe von Christus Jesus. Was ich sage, ist wahr und glaubwürdig. Christus Jesus kam in die Welt, um Sünder zu retten. Ich bin der Schlimmste von allen. Aber Gott hatte Erbarmen mit mir, damit Jesus Christus mich als leuchtendes Beispiel für seine unendliche Geduld gebrauchen konnte. So bin ich ein Vorbild für alle, die an ihn glauben und das ewige Leben erhalten werden. Paulus bringt es hier nochmal sehr schön auf den Punkt. Er ist sehr authentisch, verletzlich, ehrlich und demütig. Er weiß, wem er alles zu verdanken hat. Und er weiß, er sagt sogar hier, dass er der Schlimmste von allen ist, der schlimmste Sünder. Das finde ich als ein Leiter, ein Mentor, der das seinem Schützling, seinen Schüler schreibt, schon beachtenswert. So darzustellen, zu sagen, ja, auch ich mache Fehler, ich mache nicht alles richtig, aber ich weiß, dass es dort einen Gott gibt, der mich liebt, der Erbarmen hat und der mir gnädig ist und mir die Schuld vergibt. Und durch ihn heraus kann ich Vorbild für andere sein. Paulus ist hier nicht irgendwie arrogant und sagt, ich habe es ergriffen, ich weiß alles, ich bin der Beste, ich bin der Superchrist, orientiert euch an mir, ich bin der große Apostel. Nein, das ist überhaupt nicht seine Art oder das, was er hier sagen will, sondern er selbst hat Jesus Christus sich als Vorbild genommen, an ihm orientiert und gelebt und aus dem heraus kann er auch ein Vorbild für andere werden. Und auch du, ob du es willst oder nicht, ob das dir bewusst ist oder nicht, du bist ein Vorbild. Daher möchte ich dich und mich ermutigen, darauf zu achten, wie wir unterwegs sind. Weil wir auch täglich in unserem Umfeld durch unser Tun und Reden die Menschen, die Einblick in unserem Leben haben, dadurch geprägt und beeinflusst werden. Und meine Frage an uns heute Morgen: Beeinflussen wir die Leute um uns herum positiv oder eher negativ? Ermutigen wir andere durch unser Leben oder entmutigen wir sie sogar dadurch? Lasst uns bewusst als Vorbilder leben und wisse darum, dass Menschen uns beobachten, was wir tun, was wir sagen. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir die Leute zum Guten beeinflussen. Und gerade darin, wenn du mit Jesus Christus lebst, hast du das Vorbild. Du kannst dich an ihm orientieren und dadurch wirst du dann auch zum Vorbild. Du bist also ein Vorbild im Glauben und hast ein Vorbild sozusagen in Jesus Christus. Mein letzter und vierter Punkt: Sei ein Ermutiger. Mentoren und Förderer trauen dem anderen etwas zu. Paulus hat folgendes Timotheus geschrieben. 2. Timotheus 1, die Verse 6 bis 7. Aus diesem Grund erinnere ich dich an die Gabe, die dir Gott in deiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte. Lass sie zur vollen Entfaltung kommen, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und Besonnenheit. Paulus sagt hier mit anderen Worten: Timotheus, du bist auf dem Weg mit Jesus. Ja, du bist noch nicht perfekt, aber du bist auf einem guten Weg. Du vertraust ihm, du glaubst ihm und Gott hat dir Gaben geschenkt, Aufgaben, du bist ein guter Leiter und hab keine Angst, sondern bring dich ein. Und man muss wissen, als er diesen Brief schrieb, war Timotheus Gemeindeleiter in Ephesus. Er hatte dort eine Gemeinde geleitet und das war keine einfache Situation, in der er gerade war, als er diesen Brief empfangen hat. Ephesus war eine sehr mystische Stadt und voller heidnischer Kulte und Gebräuche. Es gab viel Prostitution und auch Irrlehre über Gott. Und in diesem Wirrwarr und in diesem Umfeld hatte Timotheus eine Gemeinde zu leiten. Mitglieder, die Anfragen an ihn hatten, Leute von außerhalb. Und all dem wollte er gerecht werden und er fühlte sich vielleicht überfordert. Aber Paulus hatte ihn in den Vorjahren immer wieder auch darauf vorbereitet. Er hat gesagt, es wird nicht alles einfach. Es wird auch schwer. Du wirst leiden. Aber Gott ist mit dir. Und angesichts der Herausforderung nutze und gebrauche gerade auch in den schwierigen Zeiten deine Gaben. Gib das weiter, was du von mir mitgekriegt hast, das, was du aus der Bibel erfahren hast. Und so schreibt er ein letzter Text aus 2. Timotheus 4, die Verse 2 bis 5, da sagt Paulus zu Timotheus: Verkünde die Botschaft Gottes. Tritt für sie ein, ob sie erwünscht ist oder nicht. Decke Schuld auf, weise zurecht, ermahne und ermutige und lass es dabei nicht an der nötigen Geduld und an gründlicher Unterweisung fehlen. Denn es kommt eine Zeit, da werden die Menschen die gesunde Lehre des Evangeliums kein Gehör mehr schenken. Stattdessen werden sie sich Lehrer aussuchen, die ihrer eigenen Vorstellung entsprechen und die ihnen das sagen, was sie hören möchten. Sie werden die Ohren vor der Wahrheit verschließen und sich Legenden und Spekulationen zuwenden. Du aber, Timotheus, solltest besonnen bleiben, was auch immer geschieht. Sei bereit zu leiden. Erfülle unbeirrt deine Aufgabe als Verkündiger des Evangeliums, übe deinen Dienst mit ganzer Treue aus. Paulus macht Timotheus Mut, egal in welcher Situation er ist, seine Gaben in der von ihm eingesetzten Umgebung umzusetzen, in der Gemeinde und auch außerhalb darüber hinaus, dass er die frohmachende gute Botschaft Gottes jedem weitergibt. Auch denen, die vielleicht das nicht hören wollen, die sogar feindlich dem gegenüberstehen. Paulus hat ihn darauf vorbereitet und er ermutigt ihn. Und das wünsche ich mir für uns auch, dass wir junge Menschen ermutigen, ihre Gaben einzubringen, dass wir sie darauf vorbereiten, dass nicht immer alles einfach wird, dass man herausgefordert ist, dass es auch mal Schwierigkeiten gibt, aber dass wir sie darauf vorbereiten und ermutigen, ihren Weg treu mit Gott zu gehen. Ich möchte noch mal kurz zusammenfassen mit der letzten Folie. Lasst uns also gute geistliche Mentoren, Förderer und Begleiter sein. Für jüngere Leute, für die nächste Generation. Beten wir für sie, beten wir mit ihnen und lesen wir auch mit ihnen gemeinsam die Bibel, damit sie von uns lernen können, wie das geht. Damit sie an uns ein authentisches Vorbild erleben, wie wir den Glauben leben. Und lasst uns die jungen Leute darauf vorbereiten, was im Leben auf sie zukommt. Und lasst sie uns ermutigen, ihre von Gott gegebenen Gaben einzusetzen und zu gebrauchen. Und lasst uns auf den Weg machen, mit Gottes Hilfe einzelnen Personen vielleicht darum zu beten, aufs Herz gelegt zu bekommen, um sie zu stärken im Glauben und zu ermutigen, dass sie heranreifen zu gesunden und gestandenen Christen. Und lasst uns Hoffnungsträger sein, die mit Demut dann auch sagen können, wie Paulus seine Worte: Folgt meinem Beispiel, so wie ich dem Vorbild folge, das Christus uns gegeben hat. Amen.